mehr reden.
Blech! Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Und wir wollen über Metal reden.
Und zwar dieses Mal über das sehr aktuelle Thema Metal und KI. Vielleicht habt ihr auf Metal 1 Info schon das große Special zu dem Thema gesehen. Wir haben da natürlich auch noch was zu sagen. Und bei uns soll es heute einmal natürlich um das Thema KI-Cover-Artworks gehen, KI-Videos, Metal aus dem Computer, was gibt es schon an AI-generated Metal und die ganz große Perspektive natürlich auch, wie wirkt sich KI auf das Internet und Kulturproduktion im Musikbereich insgesamt aus, also die große Frage, wird dann demnächst alles durch KI ersetzt und unsere Erfahrungen und unsere Gefühle dazu.
Dieser Podcast ist tatsächlich mit keiner dezidierten KI-Unterstützung entstanden, bisher nicht und auch bis auf Weiteres nicht, dafür bürge ich mit meinem Namen.
Genau, auch wenn natürlich eine KI, die uns den Schnitt einfach hinzaubert, super wäre.
Oh ja.
Ich habe eine Einstiegsfrage an dich.
Mhm.
Und zwar, wann hast du das letzte Mal generative KI benutzt?
Das wird so vor 1 bis 2 Wochen bei der Arbeit gewesen sein. Themeninspiration, also für so Contentplanung. Gib mir mal irgendwie Beispiele, was man für Artikel zum Thema XY machen könnte. Und ansonsten setze ich es gelegentlich mal ein, um so Daten zu sortieren und vielleicht auch mal eine Zusammenfassung zu erstellen von einem längeren Artikel, von einem längeren Inhalt. Aber ja, es ist immer mit viel, viel Vorsicht zu genießen. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Aber das wissen, glaube ich, die meisten, die damit zu tun haben. Wie ist es bei dir?
Also finde ich interessant, dass du jetzt quasi 2 Wochen ohne Kontakt mit ChatGPT, nehme ich an, war das, ausgekommen bist. Ich habe natürlich gestern in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge noch einiges mit Bildgenerierung gemacht. Aber davor, so in meinem Alltag, habe ich, glaube ich, tatsächlich auch gestern ChatGPT benutzt, um für eine Romanrecherche Sachen rauszusuchen. Und ich benutze auch ganz, ganz oft DeepLite, wenn es um Texte geht, um nochmal mir alternative Vorschläge erstellen zu lassen.
Okay, fair enough. DeepL habe ich nicht immer so ganz auf dem Schirm, dass es ja auch AI-gestützt ist natürlich. Aber das setze ich wesentlich häufiger ein. Mm. Ich habe tatsächlich aber auch, was du sagtest jetzt zu kreativen Produktionen, ich struggle gerade, um da voll in Medias Res reinzugehen, mit einem Songtext für mein Folkprojekt. Und da habe ich mich aber bisher ganz bewusst dagegen entschieden, mir da helfen zu lassen von ChatGPT, auch wenn es eigentlich naheliegend wäre. Aber nee, das will ich noch nicht.
Ja, nö, das kann man ja auch so halten. Also ich benutze es bei einer Romanrecherche auch eher sowas wie Namen für Ortschaften oder so in der Fantasy-Geschichte, wo man halt einfach eine Liste dann von so Buchstabensalatwörtern bekommt und dann sucht man sich da was draus aus und ich ändere die dann eigentlich immer noch um. Das ist eher nur so, dass ich da nicht vor dem leeren Blatt Papier sitze.
Ist ja auch alles völlig legitim. Also ich meine, als unterstützendes Werkzeug, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, dass das ein völlig okayer Anwendungsfall ist.
Ich habe tatsächlich auch in der Vorbereitung auf diese Folge ChatGPT gefragt, kannst du mir eine Struktur für eine Metal-Podcast-Folge zum Thema Metal und KI geben? Das wollte dann, dass ich mit der Geschichte von Heavy Metal anfange, aber ich glaube, ich habe es auch nicht gut genug gepromptet.
Okay, ja, davon hängt eine ganze Menge ab.
Mm.
Gut, wollen wir mal zum ersten großen Themenkomplex gehen?
Ja, das ist das Thema Artworks.
Ja, das ist das, wo wir auf breiter Basis in der Metal-Kultur am ehesten mit AI-generierten Erzeugnissen konfrontiert wurden. Denn tatsächlich einige Bands, die Rang und Namen haben, haben sich bei Visuals da unter die Arme greifen lassen oder tatsächlich das so ziemlich dem Ganzen überlassen. Das da wären Pestilence mit dem Album Levels of Perception, das wären Dicide mit Banished by Sin und Hours of Penance mit Devotion. Wir verlinken das alles, dann könnt ihr euch auch die Bilder angucken. Und mit den Leuten von Hours of Penance gibt es auch ein schönes Interview genau zu diesem Thema bei Metal 1 Info. Ja, aber es gab natürlich eine Menge Gegenwind aus der Szene dazu. Und zwar im Wesentlichen ja, respektiert ihr keine visuellen KünstlerInnen mehr, die vorher Geld dafür bekommen haben. Und jetzt ersetzt ihr sie durch AI, seelenlose Produkte und so weiter. Das ist so der grobe Tenor, den man viel bei Instagram in Kommentaren oder bei Facebook oder sonst wie liest. Wie siehst du das, Martina?
Ich finde es gerade super abgefahren. Ich habe dieses Dayside-Cover hier gerade noch mal im Browser geöffnet mit diesem Dämonenkopf in so einem kreisförmigen Ornament. Und ich habe daneben einmal gelegt ein Bild, was ich gestern selber mit der Bildgenerierungs-AI von Canva gebastelt habe, aus einem Prompt, der sowas war wie Monochrome Metal Cover in the Style of H.R. Giger. Und das ist nicht das gleiche Bild, aber es ist sich sehr, sehr ähnlich. Das verlinken wir euch alles noch. Und ja, ich kann verstehen, dass sich Leute über sowas aufregen. Weil gerade diese Cover, ja, also gerade wenn die so ein bisschen hochkarätiger sind und detaillierter, da saßen ja mal Künstler, wahrscheinlich eher Künstler als Künstlerin, Tage, Stunden, Wochen dran. Und sich da jetzt halt einfach so ein generiertes Ding hinzuflanschen, dem man das sofort ansieht, dass es AI generiert ist, ist schon ein bisschen traurig.
Aber ist das wirklich so der Punkt? Ich meine, die Erzeugnisse waren auch früher echt seelenlos ganz oft, waren generisch, waren in schlechter Qualität, waren unnötige Details oder einfach überhaupt keine Aussage, keinen Mehrwert in dem Sinne dahinter.
Nee, würde ich nicht sagen. Wenn ich nämlich zum Beispiel, um im Extrem-Metal-Bereich zu bleiben, an Cover denke, wie das Altars of Madness von Morbid Angel mit diesem Lovecraft-inspirierten Relief mit 1000 Details oder an Celtic Frost mit den Giga-Covern. Das sind ja Sachen, das ist jetzt nicht so ein Billo-hingeklatschtes Ding, sondern das hat schon einen hohen illustrativen Wert.
Ich sag ja nicht, dass
Nein, warte mal. Und mit AI wird dann versucht, diese Art von hochkarätigen Covern, nicht so die, die dann immer jemand da wirklich so dullymäßig geairbrushed hat, das halt nachzuahmen, aber nur als hohles Echo. Und das ist mein Problem damit. Nicht, dass es die Sachen ersetzt, wo die auch schon früher scheiße aussahen. Ne? Also ihr wisst alle, was ich meine, diesem neonbunten Power-Metal-Cover oder Sachen, die wirklich nach Kinderzeichnung schon fast wirken, sondern eben, dass versucht wird, eben so richtige Kunstcover in, ja, einfach nur an der Oberfläche nachzuahmen. Und mit dem Thema Copyright fange ich hier jetzt gar nicht mal an.
Ja, nein, ich sage überhaupt nicht, dass alle Metal-Cover vorher generisch und scheiße gewesen wären. Ganz bestimmt nicht. Ich liebe auch wirklich so detailverliebte Handzeichnungen. Chris Verwimpt, der so viel ja auch im Viking-Pagan-Metal gemacht hat und auch im Death-Metal und einen unverkennbaren eigenen Stil hat und so weiter. Das ist einer meiner Lieblingskünstler, was das angeht.
Andreas Marschall mit den alten Blind Guardian-Covern, die auch super detailliert waren. Ja. Das ist ja jetzt nicht Kunst fürs Museum, aber es ist wirklich, wirklich schönes Kunsthandwerk und da steckt ja auch irgendwie was drin, wo sich jemand was bei gedacht hat.
Nun kommt ja auch dazu, dass die Cover an sich, dass das Metal-Cover, Plattencover im Allgemeinen an Bedeutung verloren haben, denke ich mal. Ganz stark durch wesentlich weniger physische Tonträgerverkäufe. Wesentlich mehr wird es nur noch gestreamt. Und das ist ja auch was, was in der Metal-1-Kolumne von Moritz Grütz dazu als Widerspruch auch stand, von wegen, wer die ganze Zeit nur streamt und quasi nichts zahlt an KünstlerInnen, muss sich nicht jetzt irgendwie aufschwingen zu Rettern der bildenden Künstler. Ich wollte nochmal darauf hinaus, dass sehr viel, ja, wie gesagt, gestreamt wird und da ist es dann nur noch ein winzig kleines Cover, was irgendwie illustriert, was irgendwie einen Wiedererkennungswert schaffen soll. Okay, das ist jetzt die Band oder sonst wer. Aber dass man sich das wirklich bewusst anguckt mit der Platte in der Hand und sich darin verliert, findet ja nun deutlich weniger statt als noch vor 20 Jahren.
Aber gerade im Metal kaufen die Leute doch ein Vinyl. Und gerade im Metal setzen sich die Leute noch hin mit einem Cover. Und soll man dann sich jetzt auch eine Doppel-Vinyl in blauen 180 Gramm mit einem Fold-Out-Cover, soll man sich darauf jetzt auch irgendwas angucken, was mit Dally generiert wurde?
Nein, das sehe ich auch nicht.
So.
Auf jeden Fall nicht.
Und das Streaming-Argument verstehe ich. Streaming ist schwierig und es ist für die Bands blöd. Und natürlich ist das Cover da wirklich nur so eine kleine Briefmarke. Aber weiß ich nicht. Also ja, dem schlechten Airbrush-Cover, dem trauern wir jetzt nicht hinterher. Und es ist sicherlich auch für eine kleine Underground-Band schon ganz cool, dass die sich jetzt ein Cover generieren können, was eben nicht aussieht, als ob es der Cousin vom Bassisten mal irgendwie in seinem allerersten Versuchen mit noch nicht mal Photoshop, sondern GIMP zusammengestümpert hat. Aber ich weiß nicht. Ich habe gestern auch mal versucht, noch so einen Opeth-Style-mäßigen See zu generieren und der hat sich dann der Mond nicht im Wasser gespiegelt.
Ja, Ja, das ist echt geil, ne? Diese Fehleranfälligkeit nach wie vor bei so ganz simplen Sachen.
Ja.
Das klassische Sechs-Finger-Problem ist ja auch schon hinlänglich bekannt.
Oder auch geil, ich habe auch noch einen Prompt gemacht mit sowas wie Early 90s Black Metal and the Style of Dark Throne, Mayhem und was auch immer noch. Wo ich gedacht habe, dass da jetzt diese überschwarz-weißen, ganz hochkontrastbildern mit Panda-Musikern rauskommen. Da hat er dann, das sind auch, glaube ich, irgendwelche Dark Throne-Cover und auch noch so ein paar andere Theodor Kittelsen Norwegen-Sachen reingeschmissen mit so Spinnenfingern und Baumästen. Und da waren dann aber auch immer so Phantomversionen der Bandlogos noch drauf, weil er die dann halt auch als Teil des Bildes angenommen hat. Das sind super, super gruselige Bilder. Also finde ich gruseliger als manche echte 90s Black Metal Cover. Aber es ist halt auch so, es hat halt keine Bedeutung. Dann ist da eine Figur, die hat ein Schwert, das ist aber auch ein umgedrehtes Kreuz und gleichzeitig ist es so ein Stück vom Arm. So je näher du dran kommst, desto unheimlicher wird es halt, weil es einfach nur Formen sind, die sich ja jeglicher Sinnhaftigkeit davon gelöst haben.
Ja. Ich denke, das ist nochmal ganz wichtig auch zu sagen, dass auch bei KünstlerInnen, die jetzt tatsächlich AI-generierte Cover eingesetzt haben, es sicherlich nicht oft irgendwie ein Prompt, ein Ergebnis, jo, nehmen wir, abläuft.
Bei dem Dayside-Cover würde ich sagen, das war das.
Ja, das ist in Ordnung, aber wir hatten ja nun bei Metal 1 Info Paolo Pieri und Giulio Moschini im Interview und die zumindest haben über die Genese ihres Artworks ein bisschen ausführlicher erzählt, mit welcher Version, mit wie vielen Prompts und so weiter und Nachbereitung und bla.
Ja, das ist das hier von Hours of Penance, ne?
Genau.
Ja, das finde ich tatsächlich, das habe ich hier mir auch gerade nochmal geöffnet, da sieht man auch an, dass da auch nochmal was dran nachbearbeitet wurde und wie gesagt, er hat auch erzählt, was sie sich dabei gedacht haben, dass diese Uncanniness, die das hat, auch mit Teil des Bildes war und das finde ich dann auch okay. Das ist so, um schon mal so einen Sprung zu machen, wie dieses Video
von Unleash the Archers.
Ja, genau, dass er in so ein bisschen solarpunkigen, fast Anime-Style ist, wo sie aber auch noch die MusikerInnen mitgefilmt haben in so einer Rotoscope-Technik. Dem Video sieht man an, dass AI einfach als Stilmittel benutzt wurde. Sie haben sich da wirklich eine Konzeptsache ausgedacht, sie haben das dann damit umgesetzt und das finde ich auch voll okay und fein, so, ne? Dass AI-Ästhetik als eine Ästhetik, die man nutzen kann. Im Gegensatz zu dem anderen Video, was wir ja auch im Metal 1 Special vorkamen.
Die apokalyptischen Reiter, Adler fliegen, genau. Da ist auch die Genese ja einfach, okay, wir hatten ein Video mit einem alten Line-Up. Das Line-Up war obsolet, wir hatten kein Budget mehr und wollten was anderes als nur einfach ein simples Lyric-Video. Und ich bin technikaffin, so war die Aussage von Volkmann dann dazu. Wir probieren das mal. Ja, aber ich gebe dir recht, ein komplett anderes Ding als bei Unleash the Archers mit Green and Glass, wo es auf dem ganzen Album ja auch um KI geht, wo sie sich teilweise auch bewusst mit ChatGPT bei der Lyric-Erstellung haben unterstützen lassen und so weiter, weil es der Inhalt dieser Platte ist und so weiter. Das ist ja komplett legitim und hier handelt es sich nicht um, oh, wir machen mal irgendwie einen Prompt und der schreibt uns diese ganze Geschichte für das Video. Nein, also da würde ich auch komplett die Ehrenrettung betreiben wollen. Und das, was sie da als Backlash, als Shitstorm bekommen haben teilweise, ist völlig absurd, weil Leute keine Ahnung haben.
Ja, und die haben ja auch alle gecredits, ne? Ich habe mir das Video auch angeguckt, unten in den Liner Notes bei YouTube, da steht genau drin, auf welchem Künstler, mit wem sie da zusammengearbeitet haben, auf welchen Basis, von welchen Artworks das generiert wurde. So, das ist ja bewusst so gemacht. Bei den apokalyptischen Reitern, es tut mir leid, so nett die Musik und alles ist, aber das Video ist ein glorifizierter Bildschirmschoner.
Ja.
Warum haben sich die dann nicht einfach in ihrem neuen Line-Up auf eine Soundstage gestellt, ein bisschen Trockeneis und den Song gespielt? Ist doch fein. Also ich finde, ein Metal-Musik-Video, was nur zeigt, hallo, das ist unser neuer Song, das muss nicht sowas sein. Das kann auch einfach nur entweder die Lyrics von einem meinetwegen auch AI-generierten bunten Background oder halt einfach die Band spielt den Song.
Ich gebe dir recht, Bildschirmschoner trifft es schon ziemlich. Andererseits denke ich auch so ein bisschen, man kann es ja mal ausprobieren, meine Güte. Es geht ja davon die Welt nicht unter. Wenn man jetzt sagt, ich versteife mich darauf, nur noch solche Arten von Videos und Artworks zu machen. Ich glaube, dass da schon, ne, ich meine, es gibt eine Menge Leute da draußen, die sind einfach auch super technikbegeistert, ein bisschen naiv vielleicht auch und wollen das einfach mal ausprobieren und spielen damit rum. Und du kennst das auch, wie sehr man sich auch in der Anfangszeit, als ChatGPT draußen war, halt auch irgendwelche Blödsinn-Stories hat schreiben lassen davon oder Gedichte hat schreiben lassen. Und for the lulz, für wir probieren es mal aus, ist das ja legitim. Ist ein bisschen was anderes natürlich, wenn das ein verkaufbares Kunstprodukt genau. ist.
Und so. Wir probieren das mal aus, das ist was anderes, als wir stellen unseren neuen Song mit so einem Video vor. Und nochmal zurück zu dem Cover und mein Stichwort, was ich mir hier aufgeschrieben habe, zu dem Ganzen ist einfach auch ästhetische Echokammer. Gerade mit diesem Generieren und gerade mit den klassischen Ästhetiken von Metal-Covern, die wir alle im Kopf haben, wenn ich jetzt Derek Riggs und alte Maiden-Cover sage, wenn ich Giga sage, Andreas Marshall, 90er-Jahre Panda-Bären-Black-Metal oder ich habe vergessen mal den Namen von dem skandinavischen Künstler.
Der ist Belgier, Chris Verwim, der Belgier.
So, genau, wir haben da alle Vorstellungen von, wie das aussieht. Oder Michael Whelan oder Whelan, ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, ne, der die Kirif Ungol-Cover gemacht hat. Oder Ken Kelly, so Frank Frazetta für Arme, der die alten Manowar-Cover gemacht hat.
Jetzt haben wir
hat.
Sehr viele Namen aufgezählt.
Ja, genau, aber das sind alles berühmte Cover-Künstler. Und wenn du jetzt sagst, generier mir doch ein buntes 80er-Jahre-Cover im Style von Derek Riggs, das habe ich auch gemacht nochmal mit Canva, dann kommt da halt so ein Zombie mit 6 Fingern raus, der Motorrad fährt. Und es hat ja nichts mit der eigentlichen Zeichnung zu tun. Und es ist so ein limitierter Ressourcenpool. Es kommt ja nichts Neues rein. Und es wird dann immer wieder, werden diese gleichen Muster, diese gleichen Pattern durchexerziert. Und je länger man das jetzt macht, irgendwann fängt dann an, die KI sich ja auch nur noch andere KI-Kunstwerke als Material zu suchen. Das hat man zum Beispiel mit dem Gigaschädel, den ich generiert habe. Den habe ich danach nochmal in die Google-Bilder-Rückwärtssuche gepackt. Und dann wurden mir ähnliche Bilder ausgespuckt. Da war kein einziger Original-Giga dabei. Das wäre eigentlich das gewesen, wonach ich gucken wollte, wovon das geklaut ist. Aber ungefähr 20 ebenfalls AI-generierte Sachen. Und das ist so schlimm, weil irgendwann gibt es ja nur noch so eine Art oberflächliche Ästhetik, hinter der nichts mehr steckt. Das sind ja nur noch Vibes, das ist kein Inhalt mehr.
Stichwort Echokammer.
Ja,
ne?
Genau, habe ich ja eben gesagt, ästhetische Echokammer. Und gerade Metal, dadurch, dass es so vielen ganz, ganz leicht erkennbaren Mustern folgt, so ne, ein Death-Metal-Cover sieht so aus, ein Black-Metal-Cover sieht so aus, ein Power-Metal-Cover so, ist die Falle, in die man da so reintippt, auch so schnell da, dass man dann immer einfach sagt, ja, das reicht ja jetzt aus als mein Black-Metal-Album-Cover. Und das ist so, ich finde das einfach so traurig.
Ja, ja, diese Generika, die sich immer weiter in so einen verengten Strudel abwärts sozusagen bewegen und wo bleibt dann wirklich nochmal das Neue? Nun kann man ja argumentieren, auch das menschliche Gehirn ist im weiteren Sinne ein Computer, der Informationen aufnimmt und verarbeitet, Erfahrungen mit irgendwie den Biases, mit denen wir geboren sind, vermengt und reproduziert und sowas alles. Das ist noch glücklicherweise wesentlich komplexer als die meisten künstlichen Intelligenzen oder generativen KIs, wie auch immer. Aber am Ende sind wir auch zu einem guten Teil eben halt die Summe unserer Erfahrungen und unserer Trainingsdaten, wenn man so will.
Ja, aber eine KI funktioniert ja anders. Die berechnet ja Wahrscheinlichkeiten. Die berechnet die Wahrscheinlichkeit, nachdem das jetzt so und so aussieht, auf der Basis der Trainingsdaten. Und soweit ich weiß, funktioniert ein menschliches Gehirn anders und menschliche Kulturproduktion funktioniert auch anders. Mhm. Allein, dass wir ein Konzept von Bedeutung haben. Die KI denkt nicht in Zeichen, die Bedeutung haben.
Noch nicht, ja.
Nee, das wird sie auch nicht, weil das Grundmodell, nachdem all diese Sachen funktionieren, bleibt ja immer das Gleiche.
Ja, nein, das stimmt mit den Wahrscheinlichkeiten und auch wie Worte aneinandergereiht werden in Textproduktion. Das folgt, wie du sagst, den Wahrscheinlichkeiten. Das ist nicht kreativ in dem Sinne. Und ja, wenn es dann auch wirklich Richtung Musikproduktion geht, wird es ja auch schnell nochmal deutlicher absurd. Ich finde, bei Texten und bei Bildern sind wir zwar auch schon oft in einem, ja, komischen, wie man so sagt, Uncanny Valley, aber bei Musik mit sogar hörbaren, scheinbar menschlichen Stimmen. Und wow, also.
Ja, da haben wir uns ja auch einige Sachen angehört, auch KI-generierten Metal. Das gibt es nämlich schon. Und zwar mit der Software Suno AI. Zu dieser Software, das ist eine Text-to-Music-Prompt-AI, mit der du halt beschreibenden Text da reinkippst und dann spielt es dir wirklich einen kompletten Song in diesem Stil, generiert es dir. Dazu übrigens auch mal kurz als Fußnote, gibt es eine Folge des Deutschlandfunk-KI-Podcasts, in der das auch alles nochmal sehr genau erklärt wird, wie das alles funktioniert. Packen wir euch in die Shownotes. Aber auf Basis dessen haben wir dann uns selber das Tool angeguckt. Man kann da gerade selber als Normal-User nichts mitmachen, weil die, glaube ich, irgendwie eine Sperre oder so haben, bis neue Leute dann wieder zugelassen werden. Aber man findet dort in der Demo-Database Metal, den Leute damit gebastelt haben. Und Justus, erzähl du mal, wie du den fandest.
Das ist schon echt ganz schön crazy. Also ich habe da so Beispiele gehört. Erst war irgendwas auf Chinesisch, da habe ich jetzt natürlich keinen Text verstanden. Die Gitarren sind super im Hintergrund, es sind eigentlich kaum richtig Riffs zu erkennen. Das ist alles hinter so einem Bombastteppich, die Beispiele, die ich gehört habe. Es ist überhaupt nicht knackig. Es steht zumindest im Text dann irgendwas von Instrumental Solo und was zu hören ist, ist einfach auch nur so ein bisschen Brei. Aber der Brei klingt sehr hochwertig, muss man schon sagen.
Ja.
Und das ist tatsächlich menschlich klingende Stimmen, nicht besonders individuelle, es waren dann so Chöre irgendwie, wie gesagt, alles so ein bisschen bombastisch.
Ja. Neben dem Chinesischen gab es ja noch zwei englische
Power-Metal-Sachen.
Ne?
Und auch tatsächlich irgendwas mit Wikingern und einem norwegischen Refrain, der so wie mein Norwegisch reicht, sprachlich nicht falsch war, aber falsch ausgesprochen. Dass zum Beispiel aus dem I, was in heißt, I wurde, weil es Englisch verstanden wurde.
Ja.
Nicht alles, also ziemlich heterogen. Und was ich sehr, sehr bemerkenswert fand, das war auch bei anderen Beispielen, wo es irgendwie um bereits AI-generierte Musik ging, selbst bei Sachen, die sich ganz klassisch reimen und ein Refrain mit Hookline sein soll, ist das oft so, dass die Betonung auf den letzten Reim, die man immer erwarten würde, dass es das so richtig reinhaut. Weißt du, was ich meine?
Ja, stimmt, das fehlte immer. Ne?
Ja,
das war immer
dass
nicht
das so ein bisschen weggeholpert ist.
Ja. Ja,
so.
Und gleichzeitig hatten die ja alle eigentlich diese super schlageresken Melodien, wie halt auch so diese ganzen.
Ja, das wären ganz klassische Akkordprogressionen gewesen
genau.
sein. Und so auch bei einem Beispiel, das in einem Artikel verlinkt war von einem künstlich erzeugten Delta-Blues-Song, der ja ein ganz klassisches Akkordprogressionsschema hatte.
Den Artikel verlinken wir euch übrigens auch noch.
Genau, aber ja, sollte irgendwie bluesig, soulig sein, aber Soul war halt nicht drin.
Ja.
Und da war auch noch mal der Kommentar eines durchaus versierten Musikers von wegen, ey, das wird langsamer und nicht in einer natürlichen Art und Weise, wie es mal Temposchwankungen gibt, wenn ein Mensch Musik macht, sondern es wird unnatürlich langsamer.
Ja. Und bei diesen Metal-Beispielen, die wir uns da jetzt angehört haben, die sind ja super polished. Ne? Da ist ja auch so ein Keyboard-Teppich und ich weiß nicht noch was alles drauf, weil das ja auch so epischer Power-Metal und epischer Viking-Folk-Power-Metal oder so waren. Das sind ja von Natur aus schon Genres, die eher sehr, sehr poliert, sehr dicht produziert so sind. Und ich finde, es hat sich für mich auch immer angehört, als ob das eine Mischung aus Metal und aber auch so Power-Indie-Pop der 10er Jahre, sowas wie Bastille oder sowas ist.
Okay.
So, mit so, sofort mit Singen, Refrains und
ja.
Ja, aber eben dieses ganze Raue vom Metal hat da gefehlt.
Ja, und was du da sicherlich auch nicht erleben wirst, ist, dass mal irgendwo ein bewusst schiefer Ton eingebaut wird oder ein Akkord, der eigentlich nicht reinpasst oder sowas, ne? Was ja Musik ganz oft interessant macht.
Ja, was wir auch noch gefunden haben, ist autogenerierter Djent.
Ja, das hat aber bemerkenswert gut funktioniert. Rein instrumental, muss man dazu sagen. Aber da gibt es ein 10 Stunden AI-generated Djent-Video bei YouTube von, ich meine, es sind es ist ein gewisser Dennis Martinson, der diesen Kram aus ziemlich, ja, For the Lulz erstellt hat. Aber das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich fand auch das Reaktionsvideo von Nick Nocturnal über AI-Generated Metal ganz, ganz witzig. Auch das packen wir natürlich nochmal rein. Der flippt ganz schön aus. Na, so sind Reaction-Videos nun auch.
Ja.
Aber von wegen, oh, Musicians are so fucked und so weiter, als er das gehört hat. Aber ne, ich bin jetzt kein ausgewiesener Fan von Djent, aber ich muss doch mal drüber schmunzeln nach dem Meshuggah-Bericht auf Metal 1 Info, dass es einfach so super für den Kopf ist und dass man Schwierigkeiten hat, irgendwie beim Mitzählen, beim Headbang nicht aus dem Takt zu kommen und sowas alles. Und das ist ja das, was es oft interessant macht. Und das ist super mathematisch und das liegt auf der Hand.
Ja.
Wohingegen so Versuche mit gritty Death Metal oder sowas alles eher ins Leere laufen, ne? Und Gent ist so technisch.
Ja, aber war da nicht auch, ich glaube, das hattest du mir auch geschickt, dass es auch irgendwie so komischen, rumpeligen Death Metal auch in so einem Endless Loop gab.
Ja, aber das klingt so ein bisschen, kennt jemand noch die Sims? Dass da, ja, da waren ja auch Radiosender, ja. Und da waren halt auch irgendwie, da gab es einen Metal-Radiosender und da war das Ganze in dieser Simlish, in diesem Gibberish, ja. In dieser Sprache, die es nicht gibt und so. Nun ist es bei Death Metal ohnehin halt, welche Sprache ist es, ist ja, relativ zweitrangig.
Ja, ja, ich weiß aber, was du meinst.
Aber so wirkte das eben halt auch wie von einem, ja, irgendwie ja. Reißbrett ohne jeden Sinn und Struktur und Verstand.
Das ist aber auch so wie die AI-generierten Cover. Die sind auch einfach nur die Struktur ohne Sinn und Verstand. Das ist wie dieser Sims-Death Metal mit Gibberish.
Und das ist ja auch ein Sinn und Zweck, sag ich mal. Also so kann man meinetwegen auch KI-gestützt Musik generieren für das, was man auch Musak nennt, Fahrstuhlmusik, ja. Für so Ambient, für Begleitmusikteppiche und ja. Da
Fahrstuhlgent.
Ja, Fahrstuhlgent. Und da können sich meinetwegen auch die visuellen KünstlerInnen dann an den MusikkünstlerInnen rächen und sagen, hier mein Mood-Video, was ich mit viel Liebe und Hingabe mit echten Landschaftsaufnahmen und sonst wie gemacht habe, ja, das illustriere ich dann einfach nochmal mit AI-generierter Musik. So wie ihr eure hochwertige Musik mit meinen Covern nicht mehr unterstützt oder illustriert, sondern mit AI, mit KI-generierter.
Das Problem
Kunst.
Ist, dass dann YouTube und Spotify am Ende mit KI-generierter Musik und KI-generierten Videos geflutet wird und am Ende man suchen muss, bis man die echten Sachen dann dazwischen findet.
Ich will auch nicht damit jetzt irgendwie den blanken Optimismus versprühen und sagen, ja, es wird doch alles gut und es wird sich alles irgendwie austarieren oder so. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da muss man auch schon sehr wachsam sein. Mhm. Ich habe dazu aber trotzdem auch eine gewisse, Gelassenheit will ich nicht sagen, aber zumindest glaube ich eine Sache und zwar ist es, dass, glaube ich, gute Sachen notwendigerweise besser werden müssen und viel aber halt auch in einem einer schlechten Low-Quality-Baseline, niedrige Qualität, ja. Bodensatz und so weiter verschimmeln wird.
Ja, ich habe dazu noch so überlegt, wenn jetzt zum Beispiel man auch so AI nutzt, um als normale Band, die eigentlich menschlich gemachte Musik macht, als Unterstützung zu das nutzt und sich damit halt schneller wehrt, mehr Musik-Output hat, wer soll das denn irgendwann noch alles hören?
Mhm.
Es gibt eh schon so viel. Und auf den Streaming-Plattformen hat man Zugang zu allem. Und da sind dann doch überhaupt keine Ressourcen mehr da. Und muss dann eine Band 3 Alben im Jahr rausschmeißen, wenn das alle anderen plötzlich auch machen?
Nee, ich hoffe mal nicht. Also das ist tatsächlich auch wirklich ein großes, großes Ding. Wobei ich sagen muss, nun arbeite ich ja selbst genauso wie du im Internet und die große Furcht, dass das Internet noch viel mehr von minderwertigen Inhalten geflutet wird, seit ChatGPT öffentlich zugänglich ist und so weiter, hat sich in dem Maße meiner Beobachtung nach nicht bewahrheitet. Ja, es gibt durchaus eine ganze Menge Müll da draußen. Es gab vorher schon eine ganze Menge Müll da draußen. Und zumindest so, was Google-Suchergebnisse angeht, Google war ja viel, viel in Kritik und so weiter. Ich finde da überhaupt nicht mehr, was ich suche und sowas alles. Wobei die Kritik oft von Fachleuten war und weniger von tatsächlichen UserInnen. Nun gab es gerade ein massives Google-Update, was eben halt auch so Spam und dezidierte AI-Spam-Websites massiv abgewertet hat.
Ah, das ist gut, ja. Ja, ich muss an diesen Artikel aus der Verge vom Sommer letzten Jahres denken, auch so ein The End of the Internet-Ding, können wir euch auch verlinken, der da noch sehr, sehr große Befürchtungen aufgeworfen hat, dass das ganze Internet zugemüllt wird und es noch schwerer ist, dort vernünftige Inhalte zu finden und dass es eben gerade auch das Ende der Google-Suchergebnisse, wie wir sie kennen, bedeutet.
Gut, nun führen wir hier schon eine Menge Artikel an. Wir haben aber auch noch mal in unserem Freundes- und Bekanntenkreis uns umgehört und darunter Jana vom Unklassisch-Podcast, die als Altphilologin, die sich aber auch beruflich sehr viel mit AI zu tun hat und auch sich demnächst mit dem Podcast-Thema wie Latein und KI eigentlich zusammenpasst, beschäftigen wird. Jana hat uns aber auch eine Menge interessanter Sachen zu sagen.
Wenn heute so KI-Erzeugnisse rauskommen wie dieser Song im Stil von Drake, ja, dann reden da alle darüber und finden das cool oder gruselig oder auch schrecklich. Und der Talking Point ist da aktuell aber vor allem noch, oh, guck mal, was die KI gemacht hat. da wird im Laufe der Zeit höchstwahrscheinlich ein gewisser Grad an Normalisierung eintreten, dass das bei einem neuen KI-generierten Song nicht mehr der Talking Point ist, dass das KI-generiert ist. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass dann beides, also KI-generierte Sachen und auch die herkömmliche Kultur, dass das dann beides nebeneinander existiert. Also ich kann mir auch einen Markt zum Beispiel vorstellen, der so Hintergrundgedudel mit KI personalisiert für einzelne Menschen. Ich kann mir das allerdings wirklich nicht vorstellen, dass zukünftig gar keine Kunst mehr von Menschen gemacht wird. Und dieses Problem, dass Kulturschaffende zu wenig bezahlt werden und dass ihre Kreationen dann auch noch geklaut werden, das muss man ja sagen, ist ja leider auch kein neues Problem. Und das wird allerdings durch generative KI jetzt noch viel schlimmer. Und da sollte eigentlich der Ansatzpunkt sein. Das fällt mir nämlich an vielen Stellen in der Diskussion über KI auf, dass der Fehler meistens tiefer liegt und die KI das noch sichtbarer und noch schlimmer macht. Das gilt zum Beispiel auch für diese Flut an KI-generierten Spam überall im Internet. Spam ist ja jetzt keine KI-Erfindung, das gab es schon immer, aber jetzt gibt es davon einfach noch viel mehr. So kurzfristig aus ökonomischer Sicht, da denken Leute vielleicht, oh ja, cool, die KI spart mir Geld, ist viel billiger als Menschen und dieser KI-Content wird auf jeden Fall weiter zunehmen, Ton, Bild, Video, Text, alles davon. Mir stellt sich aber schon die Frage, ob die KI das wirklich langfristig schafft, überzeugende Storys zu kreieren und zwar für jeden Kontext und in jedem Medium. Also wirklich was zu erschaffen, was Leute langfristig fesselt und begeistert. Das gilt ja sogar auch für Werbung. Auch Werbung braucht eine gute Story, um zu verkaufen. Oder wenn das jetzt perspektivisch alles KI-generiert werden soll, gibt es da nicht auch Backlash, weil die, ja, das Menschliche eben doch fehlt in diesen KI-Erzeugnissen. NutzerInnen hören ja auch auf, Plattformen zu benutzen, wenn sie da nur noch mit generischem Müll zugespammt werden. Das hat ja Cory Doctorow unter Enshittification sehr gut zusammengefasst. Von daher, ob sich das jetzt langfristig auszahlt, auch aus ökonomischer Sicht, überall in jedem Kontext auf künstliche Kreativität zu setzen, statt auf menschliche, das wage ich schon zu bezweifeln. Ein weiterer Aspekt davon ist, dass diese KIs, ja, okay, im Stil von und so weiter, können sie vielleicht was machen, aber die brauchen ja irgendwann auch mal neuen Input. Also die brauchen neuere, aktuellere Trainingsdaten immer wieder. Und wenn kein Mensch die mehr erstellen würde, weil es sich nicht lohnt, dann wird das auch für die KIs schwierig. Also das wurde auch schon beobachtet, dass KI-Ergebnisse schlechter werden, wenn die Trainingsdaten aus sogenannten synthetischen Daten bestehen. Also wenn die KIs mit KI-generierten Sachen gefüttert werden. Also die Bottomline für mich ist, dass, ja, also es wird wahrscheinlich ein Nebeneinander sich entwickeln. Es wird Dinge geben, die die KI auch in Sachen Kultur übernimmt, so personalisiertes Hintergrundgedudel, vielleicht auch Groschenromane mit festen Mustern. Da gibt's ja Bedarf für und warum das dann nicht mit KI machen oder mit KI unterstützen? Ich würde zum Beispiel auch einiges für eine KI geben, die mir zuverlässig meine Versprecher und meine M's aus einem Podcast schneidet, ohne dabei andere Wörter abzuhacken. Das würde aber nicht die Vorbereitung und die Aufnahme des Podcasts ersetzen und den eigentlichen Schnitt, den inhaltlichen, würde ich natürlich auch weiter selbst machen. Also, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die so einen rein KI-gehosteten Podcast hören würden. Ich meine, aus Interesse würde ich da bestimmt auch mal reinhören. Aber ich glaube auch nicht, dass zukünftig sämtliche Podcast-Hosts von KI ersetzt werden. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Leute da langfristig dranbleiben. Also, ich gehe davon aus, dass es auch weiterhin Kulturerzeugnis von Menschen geben wird, auch weil dafür der Bedarf ja bestehen bleibt. Und selbst wenn die KI irgendwann mal Texte schreiben oder Podcasts produzieren sollte, die man richtig für menschliche halten könnte, ob sie das hier schaffen wird, ist ja sowieso eine offene Frage. Aber selbst wenn sie das irgendwann mal schafft, dann würde sich gehe ich davon aus, menschliche Kreativität wieder neue Dinge einfallen lassen, um sich davon abzuheben. Also von daher, wer weiß, was noch alles passiert und erfunden wird, künstlich wie menschlich.
Okay.
Genau. Was wir ja eben auch schon hatten, das Thema Spam oder hier eben auch Enshittification nach Cory Doctorow, dass eben auf eine Plattform, sei es ein Social-Media-Netzwerk oder auch das Internet insgesamt, unbenutzbar werden, weil da zu viel Stuff ist, den Menschen nicht gebrauchen können, wie AI-Content, dann wandern die Leute ab. Und wer weiß, vielleicht passiert das auch irgendwann, wenn Spotify mit AI-Metal zu gemüllt ist, dass man dann als musikhörende Person einfach woanders hingeht oder vielleicht einfach nur noch auf Live-Konzerte, könnte ich mir fast vorstellen.
Ja, Stichwort Live-Konzerte ist sehr gut. Das ist eine Sache, die mich rund um Metal immer noch ein bisschen gelassener macht als vielleicht im Gesamtmusikzirkus. Also klar, auch in Taylor Swift und Beyoncé und so weiter füllen Stadien und Leute wollen Menschen live sehen. Vor allem aber im Metal ist es, glaube ich, das Live-Erlebnis nochmal ein besonderes anderes, weil auch Musik sehr viel, auch bei etablierten Bands, die mittlerweile ihr Geld massiv damit verdienen, machen sie ihre neuen Alben, das Album ist ja noch nicht tot, im Gegenteil, das Album scheint sehr lebendig zu sein im Metal, machen sie ja auch nicht zuletzt deswegen, um neues Futter für eine Live-Show, für eine Tour zu haben.
Ja, das stimmt.
Und das ist etwas, wo du nicht sagen kannst, oh, ich bringe in der gleichen Zeit einfach mal 20 Alben raus mit KI-gestützter Musik, die mehr vom Gleichen ist. Obwohl, ehrlicherweise, ich meine, wir haben Stampf-Stampf-Power-Metal-Beispiele gehört. So diese ganzen Beyond the Black und Sabaton und sonst wie, wir mögen sie nicht, wir stehen dazu. Das lässt sich sehr leicht tatsächlich irgendwann durch KI ersetzen.
Aber da finde ich auch das, was Jana gesagt hat, auch gut. Eben nochmal dieses, die KI kann eben Sachen im Stil von generieren. Um neue Sachen überhaupt zu produzieren, braucht sie menschliches Futter. Oh Gott, das klingt schon wieder sehr dystopisch.
Ja.
Aber braucht sie eben menschliche Kreativität. Das heißt, dass Menschen weiterhin Kulturproduktion machen, wird nicht obsolet.
Nee, aber hört ihr doch einfach mal wirklich die letzten Erzeugnisse von den von uns verschmähten Bands an. Da fehlt mir die menschliche Komponente auch so schon.
Ja, aber das ist dann vielleicht auch Musak. Auf einem gewissen Sinne. Und dann ist es dann vielleicht eher so, dass sich bei den Menschen, die wirklich Musik hören möchten, eine andere Art von Musik durchsetzt. Und dass wir dann auch hier in diesem KI-Gebrauchsmusik und authentische Hörmusik existieren irgendwie auf zwei Schienen nebeneinander, dass es eher zu so einem Zustand kommt.
Ich glaube, das ist ja auch eine These, die sich in vielen Aspekten von KI und KI-gestützter Kultur oder Textproduktion, was auch immer, niederschlägt. Und zwar die guten Sachen müssen noch besser werden, eigentlich. Und die mittelmäßigen werden wahrscheinlich in einen Sumpf von Belanglosigkeiten versinken. Und das ist was, was einerseits eben halt auch für kreative Produkte sehr, sehr stark gilt. Produkt ist immer so ein bisschen gemein, aber selbstverständlich muss dann Kunstproduktion, um sich davon abzuheben, noch mal so hochklassig sein, dass es durch KI nicht zu ersetzen ist. Es ist vielleicht auch so ein Weglaufen davon. Weiß ich nicht.
Aber das klingt auch wieder so, weiß ich nicht, möchtest du in einer Welt leben, in der Kunst- und Kulturproduktion im Wettlauf mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnungsmaschine stattfindet?
Nein, natürlich nicht.
Das ist doch so dumm.
Ja.
Es ist so, weiß ich nicht, mein Lieblingsstatement zu KI ist auch immer noch, why should I read something that nobody could be bothered to write? Quelle, Blue Sky, Twitter, Mastodon, das wurde, ich weiß nicht, von wem es originell ist, aber es ist einfach, ja, also schreib doch selber deinen scheiß Text, also auch wenn er schlecht ist, mein Gott, besser als mittelmäßiger KI-Crap.
Ja.
Apropos mittelmäßiger KI-Crap, ich habe zum Beispiel auch nochmal ChatGPT, die 3,5er-Version nur, gefragt, ob es mir Maiden Lyrics mit dem Lyrical Theme Moby Dick schreiben kann. Ja, dann kommt da halt ein Songtext raus mit Elementen aus Moby Dick. Das hat noch so einigermaßen funktioniert. Dann habe ich aber gedacht, okay, wir probieren es noch mit einem anderen viktorianischen Text, nämlich mit dem Gedicht von Robert Browning, My Last Duchess. Da hat es dann was halluziniert und irgend so eine Gothic-Geschichte erfunden, die überhaupt nichts mit dem Originaltext zu tun hatte. Das fand ich schon interessant. Manowar-Texte gehen natürlich, aber den Manowar-Generator gab es natürlich auch schon lange vor generativer KI.
Ja, und wir erinnern uns vielleicht auch noch an This Band Isn't Real, was tatsächlich auch schon vor Dali vor Midjourney und was auch immer da war, wo auch KI-generierte Cover mit Bandnamen und Albumtitel bei Twitter rumgingen. Und das habe ich zu der Zeit, ne, 2021 oder so war das recht populär, habe ich das auch echt lustig gefunden. Mm. Ne? Und heutzutage hat die Realität das Ganze schon massiv überholt.
Yeah, yeah.
Aber bei Textproduktion finde ich auch, weil mir das auch mal wieder am Herzen liegt, ja, da werden sich wahrscheinlich viele, viele Bands mit behelfen lassen und werde ich ertragen müssen, weil Text vielen Leuten eben nicht so viel bedeutet. Aber einfach auch die Wahl des Textes, des Themas worüber, das ist zumindest etwas, was selbst Bands wie Sabaton, die dann irgendwie den nächsten vergessenen Kriegshelden aus dem Zweiten Weltkrieg ausgraben, darauf müssen sie ja zumindest einmal selber kommen.
ChatGPT, schlage mir die 10 interessantesten vergessenen Kriegshelden aus dem Zweiten Weltkrieg vor.
Aber wenn es halt was ist, was du meinetwegen wirklich nur in irgendeinem abgelegten antiquarischen Buch mal findest, eine Geschichte darüber, so die Auswahl betreiben sie ja doch schon nochmal selbst und darüber werden sie dann auch keine Trainingsdaten für ChatGPT haben, um den Text selbst schreiben lassen.
Das ist tatsächlich das Interessante. ChatGPT kann ja nur auf Weltwissen, was im Internet ist, zurückgreifen. Und diese Hybris zu glauben, dass alles menschliche Wissen im Internet ist, finde ich auch so geil. Mhm. Nein, Wikipedia enthält nicht alles, was wir wissen. Es gibt auch noch so viel Wissen, das ist entweder in menschlichen Köpfen drin oder in irgendwelchen Printprodukten. Wir haben nur ganz vergessen, dass es noch irgendwie existiert. Oder halt auch hinter irgendwelchen Paywalls und Login-Walls.
Ja, und wenn es auch meinetwegen die Vertonung eines obskuren Fantasy-Romans ist, der keine große Textzusammenfassung da draußen irgendwie hat, ne? Auch, es muss ja nicht immer so ein historisches Thema sein, aber auch Literaturadaption oder auch meinetwegen wirklich ein völlig persönliches Erlebnis.
Ja.
So.
ChatGPT schreibt mir einen Song darüber, wie ich das letzte Mal an der Edeka-Kasse zu lange anstehen musste. Ja. Macht es leider dann auch, ne?
Kann es natürlich, aber ob du jetzt gerade den besonderen Schokoriegel oder die besonderen Tic-Tacs im Auge hattest, wird ChatGPT nicht gesehen haben.
Ich würde mir keine Tic-Tacs kaufen, aber ja. Natürlich ist es im Metal so, da haben wir ja auch schon so oft drüber geredet, dass Texte nicht unbedingt so viel Bedeutung haben. Deswegen finde ich es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn jetzt ein Metal-Song seine eh nicht so originellen, eher nur so ornamentalen Texte mit ChatGPT machen lässt. Das finde ich echt weniger schlimm als diesen generierten Sound und oder generierte Cover.
Mhm.
Und wenn es ja nur gegrault ist, ist es eh egal. Es ist immer schöner, wenn sich jemand selbst von seiner Seele aus ausdrückt. Aber wenn es jetzt einfach nur ist, damit da irgendwas im Rhythmus ist, dann kann man es schon mit ChatGPT machen. Ich glaube, viele Leute lassen sich dann das generieren und ändern das dann eh nochmal ein bisschen ab oder um.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es weniger Chance gibt für Gimmick-Bands wie Seel und Ardor, die mit der Prämisse, wir kreuzen jetzt mal Gospel und Black Metal und machen daraus was, Erfolg haben werden, weil sich sowas tatsächlich relativ leicht als, haha, guck mal, so könnte sich das anhören, generieren lässt.
Ja, das stimmt.
Ne? Und das ist vielleicht auch so mit The Who, die mongolischen Kehlkopfgesang mit Rock-Metal-Klängen mixen und sowas alles. Also du kannst ja jedes Crossover dann erstmal versuchen zu erzeugen. Was ich ganz interessant fand übrigens, es geht ja viel, viel bei mir zumindest durchs Internet, Instagram, There I Ruined It ist ein Musikprojekt, was sich ganz, ganz wenig wohl mit KI behelfen lässt. Da hörst du dann meinetwegen Killing in the Name im Stil von so 20er-Jahre-Swing oder Johnny Cash singt Barbie Girl oder Simon and Garfunkel singen Baby Got Back von Sir Mix-a-Lot und sowas alles. Aber das ist tatsächlich wohl in der Regel die wirklich hohe Kunst der MusikerInnen dahinter, die auch sehr gut Stimmen imitieren können, mal mit einem Filter noch drüber oder so.
Aber das kannst du demnächst einfach dir von, ich will immer Sumo AI sagen, aber von so einer Software einfach dann selbst generieren lassen.
Ja, das wird auf jeden Fall eine ziemlich kurze Halbwerkszeit haben, aber ehrlicherweise sind solche Witze und Gimmicks
auch sehr ohnehin,
also es ist bemerkenswert, dass es Weird Al Yankovic noch gibt, ne? Aber der hat ja auch mit solchen Sachen Erfolg gehabt.
Ja, aber da ist ja auch eine Persönlichkeit dahinter. Und ich glaube, das ist es dann immer wieder. Menschen wollen Menschen sehen und Menschen wollen auch Content von Menschen. Und auch wenn es AI-InfluencerInnen oder AI-Erotik-Models und ich weiß nicht noch, was alles gibt, am Ende kommt, glaube ich, nichts über diesen Kontakt von Mensch zu Mensch. Das sieht man ja auch daran, dass sich Full-on-Remote-Work nur in Einzelfällen durchsetzt. Ne? Es gibt Leute, die es machen und es wird auch nicht weggehen. Aber Videocalls und Homeoffice ersetzen trotzdem nicht, dass wir Menschen dann doch zusammenarbeiten wollen. Menschen gehen auch freiwillig wieder in Büros und Menschen treffen ihre Freunde in echt, anstatt einen Videocall mit denen zu machen.
Ja, und deswegen wird das Hologrammkonzert auch nicht so auf weiteres ersetzen, dass man da echte Menschen auf der Bühne haben
will.
Oder
hier mit der Apple Vision Pro im Metaverse und so.
Ja.
Weil man dann nochmal Lemmy sehen kann. Würdet ihr das wollen? Lemmy mit der VR-Brille im Metaverse?
Oh, bitte nicht, nee.
Oh Gott.
Ja.
Dann gibt es aber auch noch so für den Konzert Rauch und Bierduft irgendwie noch, wie heißt das, Großpatronen oder so.
Oh, bloß nicht.
Ja.
Wir haben uns noch mal eine weitere Meinung angehört und zwar von Jakob, der seines Zeichens auch Softwareentwickler ist und Metal-Musiker. Und auch er hat einige Ansichten, die sich zu guten Teilen mit unseren decken, aber hört selbst.
Ja, moin KI. Zu dem Thema habe ich gleich mehrere Meinungen anzubieten. Von Beruf bin ich Softwareentwickler und als Hobby spiele ich Gitarre, schreibe Songs und da ist KI neuerdings überall ein Ding, anders als noch Anfang 22. Persönlich kann ich mich auch nicht ganz frei davon machen, dass ich Anfang 23 wie viele andere hauptberuflich Programmierende ganz plötzlich die für mich völlig neue Sorge hatte, es könnte massive Entlassungswellen in meiner Branche geben, weil plötzlich Maschinen ihren Code selber schreiben könnten, das viel besser und zuverlässiger und schneller als Menschen. Und bei den großen US-Tech-Konzernen gab es diese Entlassung zu dem Zeitpunkt auch gerade. Heute mit etwas zeitlichem Abstand betrachtet, sieht es aber so aus, als ob diese Wellen doch andere Gründe gehabt haben. Unter anderem vermutlich Pandemie-Nachwirkungen und so. Und es kristallisiert sich zumindest in meiner Wahrnehmung raus, dass der Mensch auch beim Codeschreiben noch nicht so richtig ersetzbar ist. Die Tools, die es gibt, die können einen produktiver machen, weil sie, platt gesagt, PraktikantInnen-Aufgaben einem abnehmen oder erleichtern können. Aber das war es im Wesentlichen. Die Entwicklung ist da noch lange nicht abgeschlossen, aber so einen Qualitätssprung wie mit dem Erscheinen von ChatGPT haben wir seitdem einfach nicht gesehen. Side Note, es weiß im Moment niemand, ob wir gerade nur kurz vor dem nächsten gewaltigen Satz nach vorne stehen oder ob wir mit den aktuellen Modellen das technisch Mögliche schon mehr oder weniger ausgereizt haben. Im Kulturbetrieb sieht die Sache meiner Meinung nach übrigens gar nicht mal so fundamental anders aus. Ich glaube, auch hier sind die Sorgen im Kern übertrieben. Ja klar, es gibt so die ersten AI-Songs und man kann sich irgendwelche Bildchen generieren lassen und so weiter und so fort. Und ja, das wird Leute arbeitslos machen. Das hat aber auch der Buchdruck getan. Der Digitalsatz, der Übergang von Celluloid und Tape zu Speichermedien im Computer. Aber wie beim GitHub Copilot fürs Programmieren sind auch das alles keine Ein-Klick-Fertig-Lösung, die es da jetzt gibt. Und die Ergebnisse brauchen auf jeden Fall immer noch einen Menschen, der da drauf guckt und der die veredelt. Und wenn ich ein Artwork für mein Album brauche, dann gehe ich ja auch nicht einfach zu Stable Diffusion und sage, mal mir mal ein geiles Metal-Bild und lade das Ergebnis runter, benenne das um in Cover-JPEG und leg den Rest des Tages die Füße hoch. Ich würde stattdessen sogar so weit gehen zu sagen, dass in Einzelfällen KI ein richtiger Enabler sein kann. Es gibt nämlich bestimmt gar nicht so wenig KünstlerInnen, die sich kein professionelles Cover malen lassen können und die weniger Plays auf Spotify und so weiter bekommen, weil ihr Artwork halt dilettantisch aussieht. Und der Vorwurf, dass KI-Technologie im Allgemeinen irgendwie die falschen Leute reich macht, das ist vielleicht aktuell angesichts unserer Plattformökonomie, unseres Plattformkapitalismus nicht völlig verkehrt als Beobachtung, aber kein Naturgesetz. Viele von den KI-Technologien, die es gibt, die sind auch gibt es mittlerweile als Open-Source-Varianten und können von Individuen halt betrieben werden, sind teilweise Größenordnungen effizienter sogar als die kommerziell verfügbaren Modelle. Es ist also nicht gesetzt, dass bloß weil was aus einem KI-Tool rausgefallen ist, dass das auf irgendwelchen absurden Serverfarmen gelaufen ist. Gerade Stable Diffusion ist gar nicht so ein schlechtes Beispiel dafür, weil das sogar auf einem halbwegs aktuellen Gaming-PC meines Wissens betreibbar ist. Und ja klar, ist das nicht trivial, aber das ist halt Musikproduktion zu Hause auch nicht. Jo, Kulturwissenschaftler bin ich wirklich nicht, aber ich bin doch der Meinung, Kunst entsteht echt erst dadurch, dass jemand was damit will, also irgendeine Form von Intention. In dem Sinne könnte KI erst dann Kunst erschaffen, wenn sie ein Bewusstsein hat. Und darauf deutet bislang wenig hin. Was stattdessen KI ja wegautomatisiert, ist doch gerade das mechanische, das Reproduzierende und nicht das eigentliche Kreative, das Intentionale. Ja, von daher legt die Technologie meiner Meinung nach gerade mal wieder eher die Axt an Jobs im Handwerk als an die eigentliche Kunst. Ganz allgemein gesprochen, es kommt mir viel von dem Geheule über KI einfach ein bisschen vor wie Ausdruck von so einer Kränkung, so wie das sich die Erde um die Sonne dreht und nicht andersrum. Wir sehen halt, dass manche unserer hochgehaltenen menschlichen Fähigkeiten eben vielleicht doch nicht so anspruchsvoll sind, wie wir das immer geglaubt haben. So, und damit jetzt aber wirklich vielen Dank für den schönen Podcast und hoffentlich noch ganz viele weitere Folgen. Tschüss!
Ja, was fandst du da eine besonders spannende Ansicht zu?
Ich finde es witzig, dass Jakob ein bisschen andere Ansichten als wir hat zum Thema Metal Cover.
Mhm.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass man so, wenn man aus dem Tech-Bereich kommt, auch einfach anders über Kunst nachdenkt, als wir als GeisteswissenschaftlerInnen.
Ich habe da eine ganze Menge Überschneidungen zu dem Künstler Valnoir Metastasis über hilfreiche KI- und Copycat-Künstler, das ich in einem Interview bei Metal 1 geäußert. Und auch der ist so von wegen, ja, Demokratisierung oder Enablement und Illustration für Leute, die das ohnehin nicht sonst gut gemacht hätten oder so. Das ist auch so aus einer Tech-Perspektive. Ja. Ja.
Dieses Democratization finde ich ja schwierig. Also ich finde, Kunstproduktion ist inhärent demokratisch. Jeder kann das lernen. Jeder wird irgendwas finden, in dem er oder sie Kunst machen kann. Also Kunst nicht im Sinne von, es hängt jetzt in der Galerie, sondern Kunst im Sinne von, ich verwirkliche mich, indem ich irgendetwas Kommunikatives produziere.
Ja.
Und sei es Häkeln, sei es Xylophon spielen, sei es Romane schreiben, was auch immer. Jeder kann das und jeder kann das lernen, weil die meisten dieser Techniken sind erlernbar. Zeichnen ist erlernbar, Musik machen ist erlernbar. So. Und dazu sagen, dass man den Anspruch haben muss, schon das fertige Artwork mit einem Knopfdruck auszuspucken, das so funktioniert das doch nicht.
Ich finde auch, ein Skillset zu kopieren oder so von Leuten mit Begabung, mit Talent, mit harter Arbeit, mit viel, viel Lernen und Erlernen von Fähigkeiten, das hat nichts mit Demokratisierung zu tun. Nee. Demokratisierung ist meinetwegen der Synthesizer-Keyboard, mit dem du auch einen Orgelsound in deinem Wohnzimmer produzieren kannst und keine fucking Kirchenorgel benutzen musst und keinen Zugriff darauf haben musst.
Ja.
Das ist tatsächlich nicht besonders demokratisch, sonst kannst du mit Orgelsounds nichts machen.
Oder dass du ein Grafikprogramm auf deinem Computer hast, mit dem du Zugriff auf alle Farben hast oder dass du für 5 Euro dir eine Packung Aquarellstifte kaufen kannst. Das ist Demokratisierung, dass man halt Zugriff auf die Zutaten hat.
Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss ich selber noch meine Haltung nicht komplett revidieren, aber auch da feststellen, dass es eben nicht so schwarz-weiß geht. Denn denk jetzt mal an so Synthi-Streicher, die zur Illustration auch von Songs verwendet werden, wo sicherlich Leute Protest geschoben haben werden. Wow, sonst gab es da irgendwie echte Streicher und sowas alles und jetzt kommt das aus der Konserve und wie blöd. Und ich ärgere mich ja auch bei Live-Konzerten gerade, wenn da irgendwie Dinge aus der Konserve kommen, die nicht da sind. Aber das ist noch eine andere Sache. So, ich meine, nur ganz so einfach ist es nicht schwarz-weiß.
Ja, ich glaube, über Synthi-Streicher haben wir auch schon mal geschimpft. Wir hatten neulich mal eine Folge, was war das mit den schmelzenden Geigen, wo wir meinen, ab wie viel Geigen wird es zu viel?
Ja, das war bei der Metal und Liebe.
Ja, aber im Prinzip, ich weiß es nicht. Das ist auch da nicht so, dass man sofort schon das ganze, weiß ich nicht, Concerto auf Knopfdruck hat. Weil Kunstproduktion oder Kulturproduktion hat doch auch was damit zu tun, dass man sich ausdrückt. Und für den Ausdruck, finde ich, gehört auch dieser Weg dahin, der eigene Stil. Und selbst wenn ich habe mal vor ein paar Jahren versucht, Gitarre zu lernen. Es war richtig, richtig schrecklich. Ich kann das nicht. Aber selbst wenn ich versuche, Norwegian Wood von den Beatles zu spielen auf einer scheiß Gitarre, bin das ja ich. Und wenn ich das jetzt aufnehmen würde, was Gott bewahre, man nicht tun sollte, und dazu singen würde und es ins Internet stellen würde und alle sehen, hören würden, wie scheiße ich dazu singe und wie scheiße ich Gitarre spiele, ist das ja die Art von Gitarre spielen und Gesang, die aus mir rauskommt und die uniquely ich bin.
Oh ja, und da kam heute ja nun gerade die Meldung mit ChatGPT wird neue Versionen veröffentlichen, womit man Stimmen imitieren kann, nur auf Basis von 15 Sekunden Soundschnipseln. Wozu das Ganze? Wenn ich für Betrug, für Scam, für Manipulation und alles mögliche, es hat überhaupt keinen praktischen Anwendungsfall. Ja. Oh, ich kann da so zornig drüber werden, ihr hört das.
Ja, also ich finde, ne, sich Lyrics mit ChatGPT anfangen zu basteln, die dann zu nehmen und sie umzuschreiben und dann am Ende vielleicht da selber Musik zuzumachen, solche Hybrid-Szenarien, das finde ich ist alles irgendwie legitim. Oder zu sagen, ich lasse mir jetzt hier irgendwie so ein geiles Riff generieren und dann schreibe ich einen Song darum, auch das. Aber wenn du sagst, ich will das ganze Kunstwerk ohne die Arbeit, dann das finde ich einfach bescheuert.
Nein, wir sprechen nicht von Platzhaltern, von Bausteinen, von Puzzlestücken, von Demos, Vorproduktionen, irgendwas sozusagen. Ja. Ne? Das ist es nicht. Und meinetwegen auch, sich da nochmal irgendwie eine Stimme rein zu generieren, wenn jetzt der Gitarrist einer Band einen Song schreibt und weiß irgendwie, der Sänger klingt ungefähr so und so, sich da irgendeinen Platzhalter für einen Demosong oder so einzubauen, um es selber zu hören. Das ist so halbwegs der einzige Anwendungsfall, wo das mit der Stimme passen würde. Allerdings gebe ich dir Brief und Siegel, dass der Sänger dem Gitarristen dann in die Gurgel stürmt, wenn er sagt, das findest du klingt gut, das klingt nach mir, willst du mich verarschen?
Ja.
Ich kann da sehr zornig drüber werden.
Ja, ich finde es auch witzig. Ich glaube, wir haben noch nie in einer Folge so laut und schnell und schimpfig gesprochen wie in dieser. Ja, ich habe hier aus Jakobs Statement noch mitgenommen, dass ihm KI-Geheule wie eine Gekränktheit von Menschen gegenüber dem, dass sie doch nicht so einzigartig sind und die KI sie reproduzieren kann, vorkommt.
Auch das ist was wir ja von den Leuten, die teilweise selbst an Artworks gearbeitet haben und jetzt aber so merken, okay, die Zeit dreht sich weiter, das Rad der Zeit dreht sich weiter, haben wir ja auch sowas gelesen, ne?
Ja.
Und ich muss sagen, natürlich ist das ein Punkt und alle Menschen, die irgendwelche Erzeugnisse bisher geschaffen haben, sind jetzt massiv verunsichert davon. Und das war ja auch bei Jakob selbst mit Code-Produktion, was jetzt keine, sag ich mal, super kreative Leistung vielleicht ist, sorry an der Stelle, aber
es ist ein Handwerk, aber auch ein wichtiges Handwerk, würde ich sagen, ja.
Natürlich, und dann kommen wir wiederum zur industriellen Revolution, dass die Weber Aufstände anzetteln, weil sie ihre Arbeitsplätze fürchten durch den mechanischen Webstuhl.
Ja, genau, aber bei den Weber-Aufständen, also ich glaube, die heißen gar nicht Weber-Aufständen, aber bei den Maschinenstürmern des frühen 19. Jahrhunderts, da ging es tatsächlich um die Arbeitsbedingungen, die halt viel, viel schlechter wurden durch die Maschinen, weil von ihnen dann erwartet wurde, dass sie viel schneller unter furchtbaren Bedingungen in der Fabrik arbeiten, anstatt dass jeder Weber oder Weberin ihre eigene Werkstatt hat, wo sie als eigenmächtige, individuelle Person arbeiten kann und damit auch das Tempo und die Entlohnung da Kontrolle drüber hat, anstatt als Mini-Teil einer Maschine zu agieren, die jemand anderen gehört.
Ja, das ist einfach auch die super krasse Scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Diese Tools werden ja nicht erfunden, um ein ganz konkretes Problem zu lösen oder ganz konkret die Produktion und Produktivität von irgendetwas, was mega grind ist, was mega anstrengend ist, was mega aufwendig ist, zu verschlanken und sowas alles. Wenn das der Fall wäre, wären wir doch vollkommen begeistert. Ja. Aber das, was wir sehen da draußen, ist ein Werkzeug oder mehrere Werkzeuge, die den Menschen ja auch die schönen Dinge abnehmen. Und wie bescheuert ist das denn bitte, Kulturproduktion zu automatisieren, während der Grind da draußen und das Schrubben von Excel-Tabellen oder eben halt auch Altenpflege und Kinderbetreuung und so weiter. Wir wollen nicht, dass Kinderbetreuung jetzt automatisiert wird oder sowas.
Pflege durch Roboter finde ich auch ganz furchtbar.
Finde ich auch gruselig, aber es gibt eine Menge Grind da draußen, eine Menge anstrengender Arbeiten.
Podcast-Schnitt zum Beispiel.
Podcast-Schnitt, Straßenbau, you name it. Und
Badezimmer putzen.
Ja, Klo putzen, genau, sowas.
Ja.
Da möchte ich bitte KI unterstützen.
Ja, anstatt dass einfach eine riesige Spaßklaumaschine gebaut wird, ne? Die einfach all das, was das Leben lebenswert macht, automatisiert.
Und cui bono, das muss man sich ja auch nochmal fragen. Ja. Das sitzt in den Händen von massiv aufgebauschten Tech-Firmen, die turbokapitalistisch orientiert sind. Ja, es gab mal irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendein sogenanntes KI-Moratorium, so ein bisschen, so von wegen, oh, wir kommen nicht hinterher als Gesellschaft in der Weiterentwicklung. Das scheint mir auch schon wieder völlig obsolet zu sein.
Das hat irgendwas auch mit dem, wann waren das, vor ein paar Monaten mit Sam Altman und OpenAI, der doch dann erst ging, dann wieder kam und dann mit dem Board dieser Streit und dass sich da auch nicht die regulativen Kräfte durchgesetzt haben, sondern die höher, schneller, weiter Turbokapitalismus-Kräfte.
Ja, und am Ende wird das doch alles nur eingesetzt, um reiche Firmen noch reicher zu machen, um Menschen, und das klingt jetzt super dystopisch, ich schwanke ja immer zwischen Gelassenheit und ach, wird schon alles nicht so schlimm werden, und am Ende sitzen wir alle wirklich in diesen Kapseln in der Matrix und bewegen uns nicht mehr, sondern liefern nur noch Wärme für eine Maschine und uns wird ein Film vorgespielt.
Ja, oder es wird als Menschen, die irgendwie kreativ arbeiten, wird dann immer gesagt, ja, aber mit KI geht es auch schneller und man ist viel produktiver. Ja, dann wird eben erwartet, dass du am Tag 80 Artikel schreibst. Und dann ist auch wieder die Frage, und wer soll das alles lesen?
Ja.
Für wen ist das? Und das ist ja alles eine Innovation um der Innovation willen und nicht um den Menschen zu helfen oder um irgendeine Lücke zu füllen, die da war. Das ist das, was mich so wundert. Was ist denn das?
Ist nicht zur Problemlösung eingesetzt wird und nicht nicht entwickelt wurde, um ein Problem zu lösen, was da wäre. Das finde ich eben halt auch. Und deswegen wird künstlich auch ein Anwendungsfall dafür geschaffen oder künstlich. Ich meine, ehrlicherweise, wir reden uns immer ein in Digitalberufen. Ja, wir müssen das einsetzen. Das kann man wunderbar zur Arbeitserleichterung machen. Und ehrlicherweise, so viel habe ich da jetzt nicht im Täglichen. Aber das traut man sich ja kaum gegenüber KollegInnen zu sagen oder Leuten aus anderen Organisationen oder so. Man muss ja am Ball bleiben und mit der Zeit gehen und so weiter. Und jetzt meinetwegen ChatGPT im Arbeitsalltag nicht einzusetzen, ist ja uncool.
Ja. Ja, klar, das sehe ich ja in der ganzen Kommunikations- und Werbebranche ganz doll. Jeder muss zeigen, wie viel er diese Tools einsetzt, um zu zeigen, dass das Unternehmen innovativ ist. Und dann müssen die anderen es auch machen. Und das ist so ein Wettrennen, was eigentlich komplett unsinnig ist.
Ja, natürlich ist es mal sinnvoll, irgendwie eine Formatierung damit zu ändern, anstatt sich da irgendwie 70 Minuten lang irgendwelche Word-Makros zu programmieren oder so. Klar hat es seine Anwendungsfälle, das stelle ich auch nicht in Abrede. Aber es ist so ein Zwang, ne? Und
Ich weiß nicht, da hatten wir ja vorhin in der Vorbereitung auch drüber gesprochen, ne? Dieser Spruch von wegen, alle Innovation, die kommt, wenn man noch jung ist, irgendwie unter 20 ist normal. Alles, was man zwischen 20 und 35 erlebt, das ist die Zukunft und geil und Technologie und alles, wenn man dann älter als 35 ist, ist alles nur noch Dystopie und Apokalypse.
Ja, und leider haben wir diesen Podcast ungefähr dann angefangen, wo wir beide mindestens 35 waren. Ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, auch junge Leute, sind, dass niemand so richtig, richtig Bock auf KI hat, außer vielleicht so ein schmales Subset an so Techies, die dann halt da auch einfach viel tiefer drin sind und die Schönheit der Maschine da irgendwie sehen. So. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so die Cyberpunk-Dystopie, in der wir jetzt leben, in der irgendeine Roboter unsere Bilder malen und unsere Musik machen. Vielleicht sind wir dann irgendwann die Rebellen, die in irgendeinem kleinen bierigen Club stehen und eine Shreddle-Band auf der Bühne sehen, akustisch am besten noch. Und das ist dann so, weiß ich nicht.
Ich hoffe einfach sehr, dass der Wert von menschlichen Erzeugnissen mit all ihren Fehlern, mit all ihren erratischen Vorstößen, mit man macht mal dies, man macht mal das, man macht was Unvorhergesehenes, man bricht mit Erwartungen, und dass das hochgehalten wird, dass das gesehen wird, dass das gefeiert wird, das sollten wir weiterhin tun, denn das macht uns zu fucking human beings, das macht uns zu verdammten Menschen.
Ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, nur noch Lo-Fi Black Metal hören und live in Person und generell vielleicht mehr Vinyl kaufen, nicht so viel Spotify hören.
Ja, das sollten wir auch mal wieder tun.
Ja.
Ihr Lieben, ich hoffe, unser Gerante war jetzt nicht zu viel für euch und ihr bleibt uns trotzdem treu. Ihr wisst, Algorithmen bedienen müssten wir auch, deswegen gebt uns ordentlich die 5 Sterne bei Spotify oder die Maximalbewertung, wo immer ihr uns hört. Bleibt uns treu, erzählt es euren Freundinnen, gern mündlich oder auch mit einem weitergeleiteten Link, das ist in Ordnung. Wir sind digital.
Wir mögen das Internet trotzdem noch ein bisschen.
Ja, sonst könnten wir auch schwerlich arbeiten.
Ach doch, Podcast irgendwie so auf so eine Wachsrolle, so eine Edison-Wachsrolle.
Eine Kassette würde reichen und dann ein Rundschreiben, ein Rundbrief an die AbonnentInnen.
80er-Jahre-Tape-Trading, das fände ich gut.
Oh Mann, willst du die ganzen Kassetten überspielen? Ich nicht.
Da hat man dann so ein 5er-Deck, so?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Dafür bin ich zu jung.
Man hatte so einen Kassettenrekorder mit 2 Kassettendecks. Und dann hast du die eine angemacht und spielte es auf die andere.
Ja, ich habe auch mal Kassetten überspielt, aber nicht in diesem Maßstab auf jeden Fall.
Okay, ja, das lernen wir dann noch, um uns gegen die AI Overlords zu.
Vielleicht machen wir irgendwann die komplette Analogfolge für LiebhaberInnen, ja.
Ja, wenn wir ein Patreon haben, dann machen wir das.
Alles klar. Wir tüfteln mal weiter an unserem Businessprojekt, damit wir uns nicht von AI ersetzen lassen können.
Genau.
In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Euer Blech-Podcast.